Ja, Vater im Himmel, dass du einmal alles neu machen wirst, das freut uns heute schon über die Maßen. Und wenn wir in diese Welt schauen und dieses ganze Elend erkennen, auch unsere eigenen Unzulänglichkeiten, unsere eigenen Schwächen, und wenn wir erkennen, dass wir aus unserer eigenen Kraft niemals das Ziel erreichen, so ist es so schön zu wissen, dass du einmal alles neu machen wirst und dass du insbesondere das Werk, das du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst auf den Tag Jesu Christi. Ich danke dir, dass du jetzt auch heute Abend hier bist, und es geht um die Verherrlichung deines Namens. Es geht darum, dass wir auf dich schauen können, dass wir dich vor Augen haben und dadurch auch uns freuen können, verwandelt werden können in dein wunderbares Bild, Herr Jesus Christus. Wir danken dir für deine Güte und deine Treue, für deine Barmherzigkeit. Amen.
Amen.
Ja, wir haben heute Nachmittag den Psalm 51 angeschaut und wir haben gesehen, vor welchem Hintergrund dieser Psalm geschrieben wurde, nach der schweren Missetat Davids gegenüber Bathseba oder vor allem auch gegenüber Uria, hat er diesen Psalm geschrieben, und er hat sofort an die Gnade Gottes appelliert, gleich in Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Es ist eigentlich der gleiche Ausruf wie der Zöllner, ja, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und er sagt dann, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und dann kommt die Aussage in Vers 9, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Dass hier in dieser ganz großen Tiefe David diesen Glauben hatte, ich weiß, dass ich einen Gott habe, der es möglich macht, mich völlig zu reinigen. Trotz meiner blutroten Sünde kann er mich reinwaschen, dass ich weißer bin als Schnee. Und ich durfte zeigen, durch das, dass unser Herr Jesus Christus unsere Schuld getragen hat und er uns seine Gerechtigkeit schenkt, dürfen wir weißer werden als Schnee. Und ich möchte Fortsetzung machen in Vers 10. Da sind wir stehen geblieben. Da kommt David ganz offen mit einer weiteren Bitte vor seinem Gott. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Er sieht also das Gericht an sich, sieht er als ein Schlag Gottes. Er hat seine Gebeine zerschlagen. Das geschah, indem die Hand Gottes schwer auf ihm lastete, wie wir das auch heute Nachmittag gesehen haben. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Er bittet darum, dass Gott ihn nicht mehr in seinen Sünden sieht, sondern dass er die Sünden wegtilgt, alle Schuld wegtut, damit er ihn nicht mehr in dieser Schuld sieht. Das war die Sehnsucht Davids. Er sehnte sich nach Freude und Fröhlichkeit, nachdem seine Gebeine zerschlagen worden sind. Es ist immer wieder so schön, wie wir aus den Psalmen lernen dürfen, alle unsere Gefühle und Empfindungen Gott mitzuteilen. David macht das auf ganz beeindruckende Art und Weise, wie er alle seine Gefühle vor Gott ausbreitet, ihm das sagt, ihm mitteilt. Es gibt gar nichts, was wir unserem Gott nicht sagen könnten. Es gibt kein Tabuthema. Manchmal hatte ich so den Eindruck, ach ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinem Gott besprechen kann. Es ist eigentlich töricht, weil er sieht ja sowieso, was ich denke. Er sieht sowieso, was für Gefühle, was für Motivationen ich habe. Da ist er bestens informiert. Also das Beste, was wir machen können, ist Flucht nach vorne und alles mit ihm besprechen. Auch da, wo wir zum Beispiel Mühe haben mit uns selber.
wo wir sagen, Herr, ich habe immer wieder an diesem Punkt Probleme mit Gehorsam. Ich habe lange Zeit Bereiche, wo ich mit dem Gehorsam Probleme hatte, Gott gegenüber, die habe ich verdrängt. Und habe das auch nicht mit meinem Gott besprochen. Und einmal hatte ich den Mut, darüber nachzudenken, warum verdränge ich das eigentlich vor Gott? Und es ist mir bewusst geworden, dieser Verdrängungsmechanismus, der kommt aus der Seele heraus, aus dem Unterbewusstsein heraus, und zwar hatte das folgende Ursache. Ich merkte, wenn ich jetzt mit meinem Gott über meinen Ungehorsam spreche, dann bringe ich dieses Thema aufs Tapet, und wenn es dann so sein sollte, dass ich nachher immer noch damit zu kämpfen habe, dann wird meine Schuld größer. Steht ihr? Ja. Also, und weil mein Unterbewusstsein wusste, wenn ich jetzt mit meinem Gott bespreche, wenn ich das wirklich zum Thema mache in meinem Gebet und ich es dann nicht hinkriege, dann wird meine Schuld immer noch größer und dann erdrückt mich das, weil ich ja aus Erfahrung weiß, dass ich mit dieser Sache nicht fertig werde. Deshalb traute ich mich nicht, das mit Gott zu besprechen. Aber genau das dürfen wir auch unser Gott sagen. Ich habe ihm gesagt, Herr, du siehst hier mein Problem. Und dass ich mit diesem Problem nicht fertig werde. Und ich habe absolut keine Kraft, es ist keine Kraft in mir, hier dir gehorsam zu sein, aber ich will dir eigentlich gehorsam sein, aber ich schaffe es nicht. Ich muss dir gleich sagen, ich habe die Kraft nicht, aber ich vertraue auf dich, dass du mir irgendwann diese Kraft gibst. Und das war heilsam. Ich möchte euch ermutigen, Gebete zu sprechen, die ihr bis anhin nicht gesprochen habt, weil ihr Angst davor hattet. Ach, weil ihr vielleicht gedacht habt, oh, nein, das kann ich jetzt nicht mit meinem Gott besprechen, sonst habe ich nachher noch ein viel größeres Problem. Ihr könnt ihm auch sagen, wenn ihr aus Erfahrung wisst, mit diesem Problem bin ich seit Jahren bis heute nicht fertig geworden. Und ich, wenn ich mich selber anschaue, meine eigene Kraft, Herr, dann weiß ich auch, dass ich in Zukunft nicht damit fertig werde, aber ich sag's dir. Trotzdem. Das sind die ganz mutigen Gebete. Es gibt nichts, was wir ihm nicht sagen dürften. Und er versteht uns durch und durch. Und hat Mitleid mit uns. Er weiß, warum wir manchmal so unflexibel sind. Er weiß, warum wir mit gewissen Dingen nicht fertig werden, warum wir manchmal da so in gewissen Dingen verstrickt sind und einfach nicht loskommen. Das weiß er alles viel besser als wir. Für David war klar, er kann sich nur freuen, wenn Gott ihm seine Schuld wegnimmt. Nur dann findet er Ruhe und Frieden. Also man merkt hier richtig, David schreit eigentlich schon nach Golgatha. Herr, du musst meine Sünde wegnehmen. Golgatha war damals noch nicht der Fall. Er traute es aber seinem Gott zu. Und der Sohn Davids kommt auf die Erde und nimmt die Sünde des ganzen Kosmos weg. Wunderbar. David hat auch längst erkannt, dass er aus eigener Kraft gar nichts tun kann, was Gott gefallen würde. Und deshalb bittet er, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und erneuere in mir einen festen Geist. Du musst das machen. Du musst in mir dieses Herz erneuern, ein reines Herz schaffen, einen festen Geist machen. Das kann ich nicht. Da bin ich vollständig auf dich angewiesen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Ich habe es schon erwähnt. Er hat natürlich ein Stück weit miterlebt, wie Gott den Heiligen Geist bei Saul entzogen hat. Und nach dieser Sünde mit Bathseba und Uriah war die Angst ganz, ganz real da, dass ihm jetzt der Heilige Geist auch entzogen wird. Und das wäre für ihn das allergrößte Unglück gewesen. Herr, das wäre für mich das größte Unglück, wenn du deinen Heiligen Geist entziehen würdest. Muss ich ehrlich sagen, wäre auch für mich das größte Unglück. Ja, ich könnte mir kein größeres Unglück vorstellen, als dass er seinen Heiligen Geist aus mir wegnimmt. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Ich will mich über dein Heil freuen und stütze mich mit einem willigen Geist. Gott muss es tun. Er, nur er kann ein neues, reines Herz schaffen, wir nicht. Nur er kann den Geist erneuern. Und David setzt jetzt also setzt gar keine Hoffnung in seine eigene Anstrengung. Es ist ja so, wenn wir Probleme haben, dann suchen wir immer nach irgendwelchen Methoden und nach irgendwelchen Therapien, wie wir jetzt dieses Problem in den Griff bekommen können. Und dann machen die einen diesen Vorschlag und die anderen empfehlen das, du musst das machen und du musst mehr beten oder du musst mehr fasten oder du musst mehr in die Stille gehen, du musst mehr Bibel lesen und so. Und dann kriegst du dein Problem irgendwann dann schon mal gebacken. Und ich bin ja auch dafür, dass wir uns Zeit nehmen für die Stille. Ich bin auch dafür, dass wir immer mehr in der Bibel lesen. Diese Dinge sind ja alle gut, aber bitte setzen wir nicht mehr unsere Hoffnung in unsere eigene Leistung. Also wenn ich zum Beispiel bete und sage, Herr, ich habe wieder versagt, vergib mir noch einmal. Dann steckt in diesem Gebet, steckt drin, gib mir jetzt nochmal eine Chance, ich strenge mich jetzt ganz besonders an. Ja? Und vielleicht, wenn ich mich jetzt noch ein paar Jahre richtig anstrenge, dann vielleicht erreiche ich dann mal das Level, das ich vor dir haben sollte. Das ist im Prinzip der falsche Ansatz. Weil man immer noch ein Stück weit die Hoffnung hat, dass man seinen eigenen Charakter so in den Griff bekommt, dass man endlich diese Frömmigkeit erreicht, die Gott sich von mir vorstellt, die erreichen wir gar nicht. Das Einzige, was unser himmlischer Vater will, ist, möchte, dass wir alles ihm zutrauen und uns alles, wirklich alles von ihm schenken lassen. Sagen, Herr, ich vertraue dir in jedem Schritt, du schenkst mir das, was ich brauche. Ich möchte nur auf dich hoffen. Wenn wir die Aussagen Jesu im Johannesevangelium näher anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus aus einer totalen Abhängigkeit vom Vater gelebt hat. Er sagt, ich kann gar nichts tun, ohne dass ich es zuvor bei meinem Vater gesehen habe. Und ich sage nur das, was ich bei ihm gehört habe. Er war total abhängig von ihm und hat aus dieser Abhängigkeit heraus gelebt. Und in diese Abhängigkeit sollten wir auch hineinkommen und sagen, ich kann nichts, aber ich vertraue, dass Gott mir alles schenkt, was ich brauche, damit ich ein Segen werden darf für andere Menschen, damit ich zur Verherrlichung meines himmlischen Vaters leben darf. Nur zur Verherrlichung von ihm. Ob wir dann, das habe ich heute schon gesagt, gut wegkommen dabei oder nicht, spielt gar keine Rolle. Also er setzt keine Hoffnung in seine eigenen Anstrengungen, aber er setzt alle Hoffnung in seinen Gott, der auch Dinge tun kann, die aus seiner Erfahrung heraus unmöglich sind. Und dann kommt die inständige Bitte, und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Es war klar, wenn Gott seinen Geist der Heiligkeit von ihm nehmen würde, dann war David verloren. Dann würde er wie ein führerloses Schiff auf dem Ozean umhergetrieben und die Freude über sein Heil würde nicht mehr wiederkehren. Und das war dem David ein Anliegen. Er wollte sich über die Rettung und über das Heil Gottes freuen, wie kein zweiter. Das war sein größter Wunsch. Wir merken hier, in diesem Gebet des David steckt ein bisschen was anderes drin als bei Saul, der ja versagt hat, indem er vorzeitig geopfert hat. Er hätte ja eigentlich warten sollen, bis Samuel zurückkommt und dann kommt Samuel nicht zurück und er merkt, das Volk läuft auseinander und er dachte, ich muss etwas unternehmen, dass ich mein Heer zusammenhalten kann, also opfere ich jetzt, bevor Samuel kommt.
Und dann hat er natürlich gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat, als Samuel kam. Und ihm war es dann das Wichtigste, ich habe gesündigt gegen den Herrn, aber ehre mich doch beim Volk. Also, dem Saul war es ganz wichtig, dass sein Ansehen vor dem Volk gewahrt blieb. Ich weiß zwar, dass ich gesündigt habe, aber bitte ehre mich beim Volk, dass ich beim Volk gut dastehe. Und David hatte das war bei ihm kein Thema. Für ihn war nur ein Thema, ich möchte wieder mit Gott im Reinen sein, ich möchte mich wieder über sein Heil freuen, das ist so schön, wenn ich mich über seine Gnade und Barmherzigkeit freuen kann und ich will gar nichts anderes. David bittet auch um einen willigen Geist. Früher bat ich sehr oft, dass Gott mir zeigen soll, was ich tun soll. Herr, zeig mir deinen Willen. Am liebsten hätten wir dann manchmal einen Zettel vom Himmel. Ja? Genau. Zettel vom Himmel, kannst du mir nicht einen Zettel vom Himmel schicken, dass ich weiß, was ich machen soll? Kurze Zwischenfrage. Wäre es gut, wenn Gott uns, wenn wir Fragen haben, immer einen Zettel vom Himmel schicken würde? Nee. Warum nicht? Ja, richtig. Also man würde sagen, so Herr, ich sage mir jetzt bitte, welchen Beruf ich lernen soll oder wo ich hinziehen soll oder welche Frau ich heiraten soll oder irgendwie so. Ja, und dann kommt so ein Zettel, oh ja, das ist es, ja. Dann würde mit der Zeit das Denken ausgeschaltet.
Der Heilige Geist wird ja überflüssig.
Der Heilige Geist wird
überflüssig.
Ja. Also es ist so wichtig, dass wir dynamisch bleiben, dass wir rege bleiben, dass wir Suchende sind. Und es gibt ja auch Probleme in unserem Leben, die lösen sich über Jahre nicht und man kämpft und sucht und bleibt dran und das hält uns auch am Leben, ja. Und das macht uns beweglich, das macht uns flexibel und plötzlich kommen wir durch dieses ständige Suchen auch in einen Prozess hinein, der unglaublich wichtig ist für unsere weitere geistliche Entwicklung. Also es wäre nicht gut, wenn wir immer einen Zettel bekommen. Natürlich macht es Gott manchmal so, dass er uns klar sagt, wo es lang geht, ja, und sagt, mach das, wir haben wir bekommen eine Bibelstelle von drei Orten, dreimal die gleiche. Ich kenne solche Geschichten. Ich selber habe, was meine Berufung betrifft, auch einen klaren Hinweis bekommen. Aber das sind Ausnahmen, das ist nicht die Regel. In der Regel ist es so, dass wir bemüht sein sollten, in Verbindung mit dem Herrn zu leben, aus dieser Verbindung heraus und auch Suchende sein, Fragende. Und wenn wir Fragen stellen und darüber nachdenken, in seinem Wort suchen, dann kommen wir in Denkprozesse hinein, die unglaublich wertvoll sind. Also, es geht nicht darum, immer darum, was muss ich tun? Natürlich sollen wir auch fragen, Herr, was ist dein Wille? Das will ich gar nicht schlecht machen. Aber irgendwie ist mir fast wichtiger geworden, Gott schenke mir Gnade zum Gehorsam. Also, ich glaube, es ist nicht so sehr das Problem in unserem Leben, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Da, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir darüber gebetet haben und Gott hat uns keine Antwort gegeben und wir uns dann aber im Gebet für irgendetwas entschieden haben, das ist für Gott kein Problem. Und das Problem liegt da, wo wir vielleicht genau wissen, was zu tun wäre, ja, und wir nicht wollen. Das ist das Problem. Also, und die Gläubigen tun sich manchmal so furchtbar schwer und sagen, ach, ich weiß nicht, was Gottes Wille ist und so. Und was ich da machen soll. Ja, natürlich dürfen wir Gott fragen und ihn um Weisung bitten und so, aber dann gibt es manchmal Fälle, wo er einfach nichts sagt. Und damit zum Ausdruck bringen will, wenn du im Glauben diesen Schritt gehst, ist das okay, und wenn du im Glauben den Schritt gehst, ist auch okay. Ja, manchmal will er nicht, dass wir jetzt bei allem von ihm eine Antwort bekommen. Aber da, wo er uns etwas aufs Herz gelegt hat und wir es dann nicht machen wollen, das ist doch das große Problem. Und meine Erfahrung mit mir selbst ist nicht selten die, dass es mir an Kraft zum Gehorsam fehlt. Das sage ich ganz ehrlich, ich habe manchmal nicht die Kraft. Und
Trotzdem möchte ich gehorsam sein. Stütze mich mit einem willigen Geist ist für mich auch eine ganz zentrale Bitte geworden. Vor allem deshalb, weil ich immer wieder erkennen muss, dass ich aus mir selbst heraus ein unnützer Knecht bin. Das ist ja interessant, dass wir unterschiedliche Identitäten haben. Wir haben, was unser natürliches Dasein betrifft, unser eigenes Dasein, unser alter Mensch, haben wir die Identität eines unnützen Knechtes. Jesus sagt, wenn ihr alles gemacht habt, dann sagt ihr, wir sind unnütze Knechte. Ja? Wir haben, aus uns selbst sind wir unnütze Knechte. Das heißt eigentlich unnütze Sklaven. Und im römischen Imperium waren die Sklaven war unterste Kaste. Ja? Die Sklaven waren die untersten. Und ein unnützer Sklave war wirklich das unterste vom untersten. Ja? Und wir sind aus uns selbst unnütze Sklaven, das ist unsere Identität. Gleichzeitig haben wir durch den innewohnenden Geist Gottes die Identität eines Gotteskindes. Die Identität eines Gottessohnes. Das heißt, das ist höchste Identität. Amerikanischer Präsident ist nichts dagegen. Sage ich euch ganz klar. Ein Sohn Gottes zu sein, ist viel mehr als amerikanischer Präsident. Das heißt, wir haben auf der einen Seite in Christus höchste Identität, aber von Natur aus sind wir unnütze Sklaven. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und es macht mal ganz gut, wenn wir uns das an das eine erinnern und wieder an das andere. Also wenn es uns so richtig gut geht und wir so in der Gefahr stehen, uns besser zu fühlen als andere Christen, so und so, ja, ich bin ein überdurchschnittlich guter Christ, dann könnt ihr euch vielleicht wieder mal daran erinnern, dass ihr eigentlich von Natur aus unnütze Sklaven seid. Und wenn ihr so ganz am Boden liegt und sagt, ach, der Herr, mich kann man nicht brauchen und ich habe wieder so versagt und so, du bist ein Sohn Gottes. Ja? Das gleicht aus. Also wir haben hier auch eine Wellenbewegung. So. Und da, wenn man ganz unten ist, muss man ein bisschen hören, du bist Sohn Gottes. Du hast höchste Identität. Höchste Identität. Nicht zu überbrechen. Wenn du ganz oben bist, denk dran, dass du ein unnützer Sklave bist. Ja.
Das musst du für dich selber sagen.
Ja, richtig. Das ist der Ausgleich. Ja. Also wenn ihr euch wirklich vor Augen malt, ich bin ein unnützer Sklave, dann werdet ihr nicht hochmütig. Aber wenn ich jeden Tag sage, ich bin ein unnützer Sklave und nur immer der unnütze Sklave sehe, dann werde ich depressiv und minderwertig. Aber ein Christ muss keine Minderwertigkeitsgefühle haben. Warum? Weil er in Christus höchste Identität hat. Wie kann ein Sohn Gottes Minderwertigkeitsgefühle haben? Das sage ich jetzt mal rein theoretisch. Ja? Aber ihr seid nicht Söhne Gottes, weil ihr so anständig seid, so fromm seid. Ja? Das hat mit dem gar nichts zu tun. Oder weil ihr so gerecht werdet. Nein, Gott hat euch den Geist der Sohnschaft geschenkt. Und deshalb habt ihr höchste Identität. Und wer höchste Identität hat, hätte theoretisch, da wäre eigentlich jeglicher Minderwertigkeitsgefühl fehl am Platz. Theoretisch. Dass es natürlich in der Praxis ein bisschen anders aussieht, dass man sich dann manchmal wirklich ein bisschen minderwertig vorkommt, wenn man sieht, was die anderen alles machen und was die leisten und was die ja, für eine Stellung haben. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, das Vergleichen ist ein unglaubliches Übel. Ja, es ist ein unglaubliches Übel. Wir sollten uns nicht vergleichen. Wir können zwar von den anderen lernen, wenn sie eine positive Eigenschaft haben, aber wir müssen uns nicht vergleichen. Wir haben eine andere Aufgabe. Ein Paulus muss sich nicht mit einer Tabitha vergleichen. Und eine Tabitha nicht mit einem Paulus. Die Tabitha hat für die Witwen Kleider genäht, hat Almosen gegeben, hat aus einer unglaublichen Liebe heraus hat sie einen Liebesdienst gemacht. Er war wunderbar, sie ist eine absolute Perle. Aber wenn die Tabitha gesagt hat, ja, ich kann halt nicht so gut Briefe schreiben wie der Apostel Paulus und ich kann auch nicht so gut lehren wie der Apostel Paulus und ich kann nicht so scharf denken wie der Apostel Paulus und dann total frustriert wäre, weil sie eben nicht so ist wie der Apostel Paulus. Das wäre völlig daneben. Ja, völlig daneben. Also, man darf wirklich einfach sehen, der Herr hat der einen das geschenkt und dem anderen das. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe vor Tabitha höchste Hochachtung. Ja. Die diese Frau, die Kleider genäht hat für Witwen und die sich da hingegeben hat. Und dann haben, als sie starb, haben alle geweint und es war ein riesiger Trauer. Diese kostbare Frau ist jetzt von uns gegangen. Ich habe Hochachtung vor dieser Frau. Ja. Und ich muss mich nicht mit der vergleichen, ich muss mich auch nicht mit dem Apostel Paulus vergleichen, sondern ja, ich habe einen Auftrag und ihr habt euren Auftrag. Und wenn ihr euren Auftrag aus Liebe heraus macht, ist das wunderbar. Ob ihr Kleider näht oder auf der Kanzel steht, spielt keine Rolle. Es soll aus Liebe heraus geschehen. Das allein ist das Entscheidende. Jetzt kommt Vers 15, lehren will ich die von mir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. An dieser Stelle würden wohl die meisten etwas aufbegehren und sagen, David, jetzt mal aber langsam. Hä? Zuerst musst du dich mal einige Jahre bewähren und dann wollen wir schauen, ob du immer noch geeignet bist, Sünder zu belehren. Also jetzt bist du so tief gefallen und jetzt willst du gleich da die Sünder belehren. Aus geistlicher Sicht ist es aber nicht so. Gerade David, gerade er, ist wie kein Zweiter befähigt, die Sünder zu belehren und ihnen die Wege Gottes kundzutun, weil er für die Sünder tiefstes Verständnis hat. Das ist so wichtig, dass man für einen Sünder tiefstes Verständnis hat. Er belehrt die Sünder von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Ihr müsst ganz klar sehen, wenn ihr in eurem Herzen Ungläubige, die vielleicht ihr Leben total nicht im Griff haben, ja, oder auch Gläubige, sehr egal wer. Wenn ihr Menschen seht, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, die kriegen einfach ihr Leben nicht auf die Reihe, weil sie da Schwächen haben, womöglich, ich sage jetzt ein Beispiel, Spielschulden, oder da kriegt einer seine Sexualität nicht auf die Reihe, oder ist egal was, oder einer kommt nicht los vom Rauchen und ihr denkt, ja, ich habe nie geraucht und so, ja, ist egal was, wenn ihr dann auf den ein Stück weit herunterschaut und denkt, ja, ich habe mein frommes Leben besser im Griff als der. Dann könnt ihr zwar nach außen hin sehr freundlich mit dieser Person sein, aber eure nonverbalen Signale zeigen an, dass ihr ihn verachtet. Und euer Gegenüber spürt das nonverbal. Das heißt, auch Ungläubige, wenn Gläubige das Gefühl haben, sie seien jetzt etwas Besseres, ich bin die Elite, ja, ich gehöre zur Elite Gottes und so, und die Ungläubigen, das sind alles Untermenschen, ich übertreibe jetzt, ja, aber wenn wir das so im Herzen hätten, das würden die Ungläubigen nonverbal spüren und in dem Augenblick haben wir absolut keinen Zugang zu ihnen. Die nehmen von uns nichts ab. Also unser Gegenüber kann eigentlich das, was wir sagen, nur dann wirklich annehmen, wenn er spürt, dass wir auch ihm gegenüber eine Wertschätzung haben im Herzen, ganz eine ehrliche Wertschätzung. Ich möchte auch Menschen, die wirklich ihrem Leben versagt haben in irgendeinem Bereich und nicht klarkommen, möchte ich wertschätzen, weil ich genau weiß, wenn der Herr mich nicht bewahrt hätte, ich wäre genau am gleichen Ort gelandet. Genau am gleichen Ort. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war 14 Jahre und hatte eine Schnupperlehre gemacht. So sagt man bei uns in der Schweiz, wenn man eine Woche irgendwo in einem Beruf arbeitet, um ein bisschen herauszufinden, ob das der richtige Beruf ist. Damals wollte ich Koch werden. Und 14-jährig,
und so in meinen jugendlichen Sturm- und Drangjahren, ja. Und ich habe dann diese Kochlehre gemacht und da war es immer so, natürlich gab es dann die lange Mittagspause von 2 bis 5 und so und abends hat man dann lange gearbeitet. Dann hat mich ein Koch hat mich auf sein Zimmer genommen, da hatte er ein Zimmer da und ich war da ein bisschen mit ihm zusammen und dann war da so eine große, wie soll ich sagen, Stapel Pornohefte. Und ich als 14-Jähriger, könnt euch vorstellen, so gerade in der Entwicklung, habe diese Hefte mit Heißhunger gelesen und angeschaut und so. Und ich habe gemerkt, da steckt etwas Unglaubliches in mir drin und ich als 14-Jähriger wollte dann unbedingt eine Freundin kennenlernen, wollte mit dieser Freundin möglichst bald Sex haben. Ich habe keine Freundin gefunden. Und dann mit knapp 17 lernte ich meine Frau kennen. Und meine Frau war schon 21. Und sie hatte schon eine Festigkeit und sagen, und hat mir dann auch klar machen können, wir warten bis zur Hochzeit. Ja. Und ich habe das übernommen, ja, und wollte das auch aus Überzeugung heraus machen. Und mir ist da, Gott hat mich bewahrt. Ja. Ich bin jetzt mit meinen bald 53 Jahren, war ich erst mit einer Frau im Bett. Also erst. Das ist ja heute so, heute gibt es ja das, ja, genau. Und, aber ich fühle mich überhaupt nicht besser als Männer, die schon mit mehreren Frauen im Bett waren. Warum? Weil ich genau wusste, wenn Gott mich als Teenager nicht bewahrt hätte, ich wäre voll in das Zeug reingefallen. Ich wäre voll in die Pornografie reingefallen und so weiter. Das heißt, das hat in mir drin gesteckt und ich hätte da voll im Dreck landen können. Das ist mir total bewusst, dass es nicht so ist, ist seine Gnade allein. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich treu bleiben konnte diesbezüglich. Ja, ich habe andere Schwächen, aber das ist nicht mein Verdienst, das ist einfach ein Gnadengeschenk. Und so dürfen wir alles auch mehr sehen. Also gerade die großen Sünder haben ein ganz feines Gespür dafür, ob ein Mensch sie von oben herab ermahnt und zurechtweist, oder ob sie es aus der inneren Einstellung tun, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ja, ich würde einen Mann, der in die Pornografie reingefallen ist, nicht verachten. Ich kann ihn nicht verachten. Ich weiß, ich wäre da auch gelandet. Errette mich von Blutschuld, Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Nur schon, um die Fähigkeit zu erhalten, den Herrn in rechter Weise zu loben, muss er uns die Lippen auftun. Und jetzt kommt noch eine sehr interessante Aussage. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Hier hat David durch seinen schweren Schicksalsweg erkennen dürfen, mit diesem Zerbruch, den du mich geführt hast, habe ich neu erkennen können, dass ich ganz von dir abhängig bin, habe ich neu erkennen können, wie wunderbar deine Gnade und Barmherzigkeit ist, habe ich dein Wesen der Liebe erkennen können und ich darf im Glauben wissen, du kannst selbst mich von dieser furchtbaren Blutschuld reinigen. Das ist dir möglich. So, David kam in ein ganz tiefes Erkennen hinein, gerade durch diesen Zerbruchsweg, gerade durch den schweren Rückschlag in seinem Leben, kommt David zu einer ganz tiefen Erkenntnis. Die Opfer Gottes beinhalten letztlich etwas ganz anderes als das Schlachten von Fleisch. Der zerbrochene Geist, das zerschlagene Herz sind die Grundlage für eine innere Erneuerung. Es geht hier um ein Sterben, das neues Leben entstehen lässt. Paulus zitiert David und sagt in Römer 4 folgendes: Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Der hat jetzt diese Glückseligkeit erlebt, ja, durch diesen Tiefschlag hat er es, und der Herr rechnet es mir nicht zu, wie glücklich bin ich doch. Das ist wie bei Paulus, der einfach: Was, du rechnest mir nicht an, dass ich jetzt dich verfolgt habe, dass ich deine Gemeinde verfolgt habe. Wenn wir diese Stelle oberflächlich lesen, dann sagen wir uns vielleicht: Ja, natürlich, wenn man so viel auf dem Kerbholz hat wie David, dann muss man sich nicht wirklich, dann muss man sich wirklich glücklich schätzen, wenn Gott diese Sünde nicht mehr zurechnet und man nicht in ein Gericht kommt wie der Feuersee. Das ist ja klar. Doch hier geht es um viel mehr als um die Tatsache, noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Die Glückseligkeit, von der David hier spricht, geht viel tiefer. Der Inhalt dieser Glückseligkeit umfasst unter anderem folgende Dinge. Erstens einmal das ganz tiefe Erkennen, dass Gott uns bedingungslos liebt. Es ist ja so, dass der Verstand vielleicht schon mal sagen kann: Ja, ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos. Das heißt aber noch nicht, dass die Seele das auch wirklich begriffen hat. Manchmal hat die Seele doch noch das Gefühl, sie müsse Gott irgendwie zufriedenstellen. Und wenn dann so etwas passiert, wie dann dem David passiert ist, und man dann merkt: Mein Gott liebt mich immer noch, er liebt mich immer noch, es ist unfassbar. Und dann geht das viel, viel tiefer rein. Und dieses Erkennen durchtränkt dann unser ganzes Sein. Dieses Erkennen, er liebt mich. Paulus hat erkannt: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendetwas mich oder uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Es gibt nichts, gar nichts, was uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Und ich sage auch, nicht mal unser Ungehorsam kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Unser Ungehorsam hat höchstens zur Folge, dass Gott uns in ein, vielleicht in ein schwierigeres Erziehungsprogramm hineinnimmt. Ja, das ist durchaus möglich, dass wenn wir uns wirklich auf Stur stellen, dass er dann halt ein schwierigeres Erziehungsprogramm verordnet. Aber uns trennen von der Liebe mit unserem Ungehorsam, keine Chance. Keine Chance. Nichts, nicht möglich. Es ist gut, dass wir uns das mal einfach sagen. Ich kann auch selbst, wenn ich ungehorsam bin, mich nicht trennen von der Liebe Gottes. Das geht nicht. Keiner hat eine Chance hier. Es geht hier also nicht nur um das verstandesmäßige Wissen, Gott liebt mich bedingungslos, sondern unser Geist, unser Herz, unsere Seele, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein wird von dieser Erkenntnis so durchströmt, dass es in einer nie dagewesenen Art und Weise befriedigt und beruhigt, beglückt. Durch dieses schmerzhafte Erlebnis kann ein Mensch plötzlich ganz tief in das Wesen des Vaters hineinblicken. Der Gott und Vater tut uns dann plötzlich Weisheit im Verborgenen kund. Plötzlich werden wir Menschen mit einem ganz tiefen Verständnis für andere. Plötzlich werden wir solche, die anderen höher achten können. Und das ist so schön, wenn man in einer Gemeinschaft ist, wo man merkt, da ist eine gegenseitige Wertschätzung da. Da wird jeder geachtet und wertgeschätzt. Ich bin auch überzeugt, wenn Jesus sagt, so ihr Liebe untereinander habt, wird jeder mal erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass das
eigentlich das beste Zeugnis ist. Wenn also in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde wirklich eine Liebe da ist, wo man sich gegenseitig wertschätzt, höher achtet, wo man wirklich auch ein Gefühl füreinander entwickelt, wie kann ich dem anderen wohltun, und dann kommt jemand Fremder rein und dann spürt er diese Atmosphäre und denkt, hier kann man sich ja richtig zu Hause fühlen. Hier kann ich richtig sein, wie ich will. Wisst ihr, wo es mir am allerwenigsten wohl ist, wenn ich in eine Gemeinde komme, wo so ein frommer Wettbewerb ist? Wer ist der Frömmste im ganzen Land? Ja? Also da wo, und jeder versucht, dem anderen zu zeigen, ich bin dann noch ein bisschen frömmer, noch ein bisschen perfekter. Das ist so eine Atmosphäre, die erdrückt einem geradezu, ja? Diese fromme, super fromme Atmosphäre. Also durch solche Erfahrungen, wie sie David gemacht hat, werden wir Menschen, die ebenfalls bedingungslos lieben, die Böses nicht mehr zurechnen. Das ist ja eine der herausragenden Eigenschaften der Liebe. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viele Menschen kennengelernt, von denen ich sagen kann, die rechnen Böses nicht zu. Einer davon war mein Großvater. Das habe ich dann als Enkel so miterleben dürfen. Er war ein Mensch, der das Böse nicht zugerechnet hat. Ich kann mich gut erinnern, ich war dreimal ungehorsam ihm gegenüber. Er musste mich natürlich bestrafen für den Ungehorsam, das ist keine Frage, er war einfach ein Junge. Er musste mich bestrafen, gehörte dazu. Ich war entsprechend auch, er hat mir dann als Strafe gesagt, du leuchtest durch den Wald und oben in Maran treffe ich dich, das war in Arosa, da treffe ich dich, wenn du nicht da bist, ja. Und ich war dann während dem Weg richtig sauer auf meinen Opa, obwohl er ja völlig recht hatte, ja. Und da oben kam ich an, der strahlte mich an. Ich weiß nicht mehr genau, wo mich in den Arm genommen hat. Oh, Daniel, schön, dass du da bist. Jetzt, ich kann dir ein Eis bestellen. Da habe ich eine Lektion gelernt. Mein Opa straft mich zwar, ja, es ist nötig, damit ich etwas lerne, aber er rechnet mir das Böse gar nicht zu. Ja, einmalig. Ja, er rechnet mir das Böse nicht zu. Und das hat er auch vielen anderen Menschen gegenüber gemacht. Und also, wenn wir mit Menschen zusammenleben können, die das Böse nicht zurechnen, das ist etwas ganz Gewaltiges. Durch solche Geschehnisse kommen wir zu einer wesenhaften Erkenntnis Gottes und werden damit ganz eins mit ihm. Das Wesen Gottes wird mehr und mehr auch unser Wesen. Erstaunt es uns noch, wenn ein David plötzlich weißer als Schnee wird, dass er sogar plötzlich in den Augen Gottes als rein erfunden wird? Wer in der göttlichen Liebe vollendet ist, in der göttlichen Liebe, ist reiner als alle anderen, die das Gesetz vom Sinai nie übertreten haben. Ihre Gerechtigkeit ist größer als alle Gerechtigkeit, die nach dem Gesetz ist. Unser Gott und Vater führt uns auf Wege, in denen wir zerbrechen, und diese Wege werden dann zur Grundlage für eine totale Erneuerung unseres Seins. Wie wunderbar, wenn wir dann auch zu Wesen seiner bedingungslosen Liebe werden. Zu solchen, die das Wesen des Vaters wirklich erkannt haben. Und diese Erkenntnis ist weit mehr als das verstandesmäßige Erfassen, dass Gott uns bedingungslos liebt. Unser Vater wird uns früher oder später diese wunderbare Erkenntnis schenken. Dazu benötigt er unsere frommen Misserfolge. Wir haben ja alle so unsere Misserfolge im Leben. Unsere Rückschläge. Punkte, wo wir denken, ach, das würde ich heute ganz anders machen. Ja. Und die nutzt er. Sie sind schmerzhaft,
aber sie helfen uns zu einem entscheidenden Durchbruch. Unser Gott führt uns herrliche Wege und deshalb jubiliert auch Paulus und bezeugt aus tiefster Anbetung heraus in Römer 11, Vers 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Auch den Weg, den er mit David ging, ja, diesen seltsamen Weg mit Bathseba und Uriah. Auch den konnte Gott nutzen, damit David die wunderbare, bedingungslose Liebe seines Gottes erkennen konnte und damit er erkennen konnte, selbst nachdem ich so schlimm versagt habe, du machst mich weißer als Schnee, ich bin reiner als rein, weil du das gemacht hast. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm, aus Gott und durch Gott und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt sind wir ein bisschen früher am Schluss. Ich denke, es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen austauschen können, wenn der eine oder die andere vielleicht noch sagen könnte, was Psalm 51 für ihn bedeutet, was Psalm 51, was bei Psalm 51 für einen Wert bekommen hat. Oder? Vater, lieber, wir wollen dir jetzt einfach danken, dass wir auch mit diesem Psalm erkennen durften, du bist ein wunderbarer Gott, der auch unsere Fehler und unsere Missgeschicke, all das kannst du zum Guten wenden, kannst uns gerade dadurch uns einerseits die Verlorenheit deutlich machen, aber auch andererseits, dass du uns über alles, also bedingungslos liebst und dass du alles für uns getan hast, dass wir so reich Geschenke sein dürfen. Hab du von Herzen Dank. Amen.